Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch zu Insert Moin und ich begrüße den Horror-Micha. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir aber die allerbeste tiefe Podcast-Stimme aufgelegt, wert Herr Raumer.
Naja, das hat zwei Gründe. Man muss die Leute ein bisschen in Stimmung bringen und man muss natürlich mit Sean Bean mithalten können.
Das stimmt allerdings. Und das ist unheimlich schwierig. Ohne Kaffee geht da gar nichts.
Das stimmt, ja. Oder drei Whisky am Vorabend, dann geht da vielleicht auch was. Aber ja. Wir reden über Collard.
Ist das richtig ausgesprochen?
Ich weiß es gar nicht genau. Ich hätte mir nochmal nach. Wir müssen
wahrscheinlich sagen, dass wir sehr schlecht im Aussprechen russischer Namen sind, aber es wird auf Deutsch Collard geschrieben.
Genau. Ich vermute, das sind halt kyrillische Zeichen und die werden ja immer nur so ein bisschen lautmalerisch dann irgendwie übersetzt. Deswegen weiß ich nicht genau, ob vielleicht spricht man es auch Chollard aus oder so. Ich habe keine Ahnung. Mein Russisch ist leider sehr begrenzt, außer Davai und Bustrik Navagsal auf zum Bahnhof, was übrigens für das Spiel auch passt, ist mein Russisch sehr begrenzt. Das ist ein Horrorspiel, das gibt's schon länger für PC, fast ein Jahr, um genau zu sein, oder über ein Jahr sogar, glaube ich. Irgendwie, es kam so im Frühjahr 2015 schon raus und hat's aber erst jüngst jetzt auf die PlayStation 4 geschafft und da haben wir es uns angeschaut, deswegen sprechen wir jetzt drüber. Ein Spiel eines kleinen polnischen Studios, Imagine Pro oder so, Imagine Pro oder so spricht man das, glaube ich, aus. Schreiben die sich, ist, glaube ich, denen ihr Erstlingswerk. Zumindest habe ich nichts weiteres gefunden, was die sonst noch so gemacht hätten.
Die haben vorher Spiele gemacht, die so gar nichts, also die erstmal nicht aus Polen rausgekommen sind. Und das sind tatsächlich so kleinere Projekte wie Holzfäller-Simulation gewesen.
Ach so, okay. Aber das war ihr erstes Projekt, glaube ich, was international so ein bisschen so ein Schlaglicht auf die geworfen hat, dass man da ein bisschen aufmerksam geworden ist. Kurz zum Hintergrund, warum mich dieses Spiel sehr interessiert hat, es basiert auf einer wahren Begebenheit. Das ist ja in der Games-Szene durchaus eher eine Seltenheit. Bei Filmen hat man das sehr oft, dass es heißt, hier basiert auf einer wahren Begebenheit. Die Charaktere sind zumindest echt, aber wurde natürlich dann für den Film noch ein bisschen ausgeschmückt oder sowas. Aber hier ist es auch, dass es auf einer wahren Begebenheit. Und zwar, jetzt kommt das nächste russische Wort, auf dem Dyatlov Pass Incident aus dem Jahr 1959. Da ist eine Gruppe von 9 Studentinnen, ich weiß gar nicht, glaube ich 4, 5 oder irgendwie sowas war das aufgeteilt, also 4 Männer, 5 Frauen oder andersrum. Und die sterben alle unter mysteriösen Umständen im Nordural. Korat ist der Name dieses Berges oder des Berghangs, glaube ich, an dem die gestorben sind. Die sind nicht verunglückt, sondern die sind einfach erstmal verschwunden und dann gab es eine Such- und Rettungsaktion und die hat dann Leichen gefunden, aber ohne Hinweise auf Unfälle. Also die müssen wohl einfach teilweise ihr Zelt nachts verlassen haben, raus in die Kälte gerannt sein und sind dann dort irgendwie erfroren und oder hatten innere Verletzungen, die aber keiner so richtig erklären konnte, weil es gab keine äußeren Kampfspuren oder so. Und dieses mysteriöse Ding von damals ist bis heute unaufgeklärt und deswegen natürlich ja perfektes Material für ein Horrorspiel.
Genau, da ist also wirklich so Sachen wie, dass die zum Beispiel das Zelt von innen aufgeschnitten haben. Also die haben das nicht normal geöffnet, sondern sich da wirklich rausgeschnitten mit Messern. Die Leichen sind gefunden worden, teilweise in Unterwäsche, teilweise mit sehr spärlicher Kleidung so zusammengesetzt, was da oben in Nordrussland, wo es ja wirklich Temperaturen von minus 25 bis 30 Grad sind, ja nicht gerade eine gute Idee ist. Und man hat dann versucht, diese Wege nachzuvollziehen, konnte das auch nicht wirklich machen. Die Kleidungsstücke, die waren teilweise auch nicht wirklich, hat man später rausgefunden, den jeweiligen Besitzern zugeordnet, sondern das war dann auch durchmischt. Also dann der eine Schal einer anderen Person wurde dann getragen von diesen und jenen und sehr merkwürdig. Einer Person hat die Zunge gefehlt, einer Frau. Warum, weiß keiner. Die inneren Verletzungen hast du schon genannt, wo es keine äußeren Einwirkungen gab und so. Und auch die Wege, die gelaufen sind, sind so ein bisschen mysteriös. Also man vermutet, dass ein Teil der Gruppe versucht hat, zu diesem Zelt wieder zurückzukommen. Ein anderer Teil ist dann weiter weg an einem sehr mysteriösen Baum gefunden worden. Und das ist alles sehr merkwürdig. Und da gibt es noch ein paar verschiedene Theorien. Also die einen sagen, das waren Einheimische dort oben. Aber da gibt es viele, viele Beweise, die dagegen sprechen. Die anderen sprechen vom Yeti. Da gibt es auch viele Sachen, die dagegen sprechen. Dann gibt es wieder welche, die sagen, das sind Aliens. Da gibt es natürlich auch wieder Sachen, die dagegen sprechen. Manche sagen sogar, es geht so um, es sind so Naturphänomene gewesen, also wie zum Beispiel so Infrasound, also irgendwelche unterschwelligen Geräusche, die Leute in Verwirrung gebracht haben oder so. Also ja, ganz viele Wahnsinn
getrieben Sachen. Haben oder so. Ne?
Ja. Genau, aber niemand kann es genau sagen. Und ich meine, da war sogar noch irgendwas mit Strahlung und Einheimische behaupten, dass sie dann halt auch Lichter am Himmel gesehen haben. Das ist super mysteriös und man hat dann irgendwie nach einer Zeit dann gesagt, ey, das können wir eh nicht lösen. Also hat man die Akten zu den Geheimdokumenten gelegt. Und interessanterweise, das habe ich auch erst heute Morgen erfahren, als ich nochmal ein bisschen nachgelesen habe, ist im Januar diesen Jahres ein 50-jähriger toter Mann dort gefunden worden. Also wird die Sache wieder interessant.
Okay, also auf jeden Fall eine Menge Material für Verschwörungstheorien, ja, und alles Mögliche, was sich um diesen Dyatlov-Pass-Inzident rankt.
Da gibt es eine Menge Bücher auf jeden Fall. Also da gibt es irgendwie ein paar Romane und so Zeug. Es gibt auch einen Film, der heißt von dem Stipp Langsam, 2 Regisseur, Devil's Pass. Da habe ich zum ersten Mal von diesen ganzen Dingen gehört. Der fängt halt auch damit an, so ein Found-Footage-Film. Der auch mit so Originalfotos von anfängt und dann, die sagen aber immer ganz gerne was von Studio-Filmen, dass es echt ist. Aber diesmal war es tatsächlich echt. Also ich habe zuerst gedacht, das wäre alles nur erfunden. Also da gibt's auf jeden Fall ein paar Sachen. Und im Prinzip ist jetzt das Spiel, das die jüngste inspirierte Sache davon irgendwie. Also das aktuellste Werk, was darauf fußt.
Und das, warum wir da auch so viel drüber wissen, liegt dran, dass das Spiel im Intro in so schwarz-weiß gezeichneten Bildern, also das ist meistens eher so schemenhaft, dir erklärt, was dieser Incident ist. Also sie setzen nicht voraus, dass du das weißt oder nur in begrenztem Maße, sondern sie erzählen dir schon nochmal, was da passiert ist. Und da kommt jetzt eben auch Sean Bean ins Spiel, der nämlich die Erzählerrolle einnimmt und der dann dir auch nochmal da was erklärt. Und ich finde den Anfang mit diesen, obwohl das sehr nüchtern und einfach gehalten ist mit diesen gezeichneten Bildern, finde ich, dass das einen trotzdem direkt super in Stimmung gleich bringt. Also, weil man hat dann schon so ein Kloß im Hals, weil man irgendwie denkt, also diese Situation irgendwie, man ist draußen verloren in der Natur, im Schnee und auch diese eiskalte, schroffe Landschaft, die ja irgendwie null irgendwie Rückzug oder Schutz für Menschen bietet und da dann irgendwie verloren zu sein und so, das ist ein sehr unangenehmes und nachvollziehbares Gefühl. Und deswegen fand ich, dass das mich am Anfang gleich super in diese Stimmung gebracht hat, so dieses, okay, du bist jetzt hier in so einer feindlichen Umgebung und irgendwas ist da draußen. Und dann, wenn dann Sean Bean mit den letzten Worten, maybe the answer is still out there, dich irgendwie in diese Welt entlässt, dann sitzt du erstmal da und hast eine Gänsehaut, weil das so, da wird so, ich meine, das ist natürlich 1:1 klassisches Horror Foreshadowing, so dieses, wir machen mal so mysteriöse Andeutungen, sagen, da draußen, irgendwas ist da und so, aber es funktioniert halt.
Das machen sie, aber da können wir ja auch vielleicht direkt zu der ersten, ich glaube, Stärke dann wirklich kommen. Das Ding, was Kodat auf jeden Fall super geil hinkriegt, ist genau diese Stimmung. Draußen in der Eiseskälte zu sein, in diesem Kodat-Pass, in diesem Bergpass und der totalen Wildnis ausgeliefert zu sein. Und du hast einfach überhaupt gar keine Ahnung, was sich da oben erwartet. Es gibt so ein kleines Intro, es fängt eigentlich irgendwie an so einer Bahnstation an, an so einem verlassenen Ort, du triffst da auch keine Menschenseele, aber du merkst schon relativ schnell, dass das Ganze so schon leicht surreale Ausmaße annimmt, als du durch so einen Tunnel von schräggestellten Bäumen durchläufst, wo es so super creepy wird. Und dann bist du plötzlich in diesem Bergpass und befindest dich auf einer großen Karte, kann man schon so sagen, also wo du ein großes Areal, also durchaus vergleichbar mit so Spielen wie Everybody's Gone to the Rapture oder so, wo du auch wirklich hingehen kannst, wenn du willst. Du hast da jetzt
Firewatch
keine...
trifft's auch gut, finde ich so.
Von wie bitte?
Firewatch.
Firewatch habe ich leider nicht gespielt, aber so. wahrscheinlich passt es.
Firewatch ist ähnlich, aber natürlich extrem konträr von der Stimmung her, weil da ist alles so die brennende Hitze Arizonas und irgendwie die Sonne brennt runter und du hast rote, schroffe Felsen und sowas und hier ist halt alles weiß und eiskalt.
Ja, aber das haben sie so geil hingekriegt. Also das ist so, erstens ist es Vollmond, du guckst in den Himmel und da hast du schon so richtig merkwürdige, richtig stürmische Wolkenschwaden. Das sieht super atmosphärisch aus. Dann hast du diese super weite, eisige Landschaft und dieser ganze Sound und diese ganze diese, ich sag's mal, einfach die Wettereffekte und das Ganze drumherum, wie der Wind um dich herum säuselt, wie der Schnee so ein bisschen knarzt unter dir. Ja,
das Knirschen deiner Stiefel, während du durch den Schnee stapfst.
Super, also das ist so, man ist da, man fühlt sich, also ich habe wirklich erstmal voll das Frösteln gekriegt, weil das haben die so gemacht. Und das halten sie auch bis zum Schluss. Also diese Stimmung von eisiger Wildnis, die habe ich so in der Form auch noch nie in einem Spiel gesehen. Also selbst eins meiner Lieblingsspiele ist Cursed Mountain, was das auch ähnlich gut hinbekommen hat. Das übertrifft das sogar nochmal an einigen Stellen, weil das wirklich so echt auch nochmal extra unheimlich ist. Du hast auch immer Sachen aus der Ferne, also du hast immer so mit dem Wind vermischt irgendwelche Geräusche, wo du jetzt nicht so wirklich sagen kannst, ist es ein Tier, ist es ein Wolf, ist es vielleicht irgendwas anderes. Also sie machen da auch ganz viel mit dem Sound und das hat mich direkt dann auch gepackt.
Echt? Weil bei mir war es so, der Anfang ist recht hart, muss man ganz ehrlich mal dazu sagen. Also du hast keine Hilfe bei der Navigation, sondern du findest wirklich nur eine Karte und einen Kompass. Und auf dieser Karte ist Punkt markiert, so hier ist dein Ausgangspunkt, nämlich dieses Camp, was du, also ich glaube, das war auch das Originalcamp von den Jugendlichen damals. Und das ist so der Ausgangspunkt deiner Recherchen. Und ab dort musst du dich da selber zurechtfinden, musst auch selber navigieren. Und du siehst nie auf der Karte, hier bist du, jetzt geh mal rechts oder sowas. Du siehst keine Punkte eingezeichnet, du siehst dich selber nicht eingezeichnet. Das heißt, am Anfang irrt man da sehr verwirrt rum, weil auch gerade die Karte oft nicht maßstabsgetreu ist. Also, oder vielleicht ist sie maßstabsgetreu, aber die Wege, die da eingezeichnet sind, stimmen nicht so ganz genau überein. Also das heißt, oft muss man sich tatsächlich einfach mit Karte und Kompass ungefähr seinen Weg suchen. Und das macht den Anfang etwas irritierend. Ich muss ganz ehrlich zugeben, die erste Stunde fand ich sehr hart. Und ich war auch dann kurz davor schon fast irgendwie aufzugeben, weil das war irgendwie so, es passiert hier irgendwie nichts. Du irrst immer an den gleichen drei Gefelsformationen vorbei, aber irgendwo findest du die nirgendwo auf der Karte. Und erst als ich dann das erste Mal zum Glück einen weiteren Punkt gefunden hat, der dann zum Glück auch auf der Karte eingezeichnet wurde und ich jetzt feststellen konnte, okay, du bist jetzt also von da nach dort gelaufen und auf einmal konnte ich dann auch ein bisschen besser mit der Karte navigieren und da ist es dann auch besser geworden und dann hat es mich auch mehr gepackt, aber am Anfang muss ich sagen, mit dieser Karte da irgendwo rumirren, da habe ich irgendwie den Einstieg nicht so richtig gefunden.
Boah, das fand ich gerade am Anfang richtig cool, weil ich fand, was mich immer so bei aktuellen Spielen, also nicht nur bei Horrorspielen, sondern allgemein immer sehr nervt, ist, dass du immer so einen Pfeil hast, der dir sagt, wo es hingeht. Und also man kennt das von so großen, populären Spielen. Man will den Spieler ja auch immer so sagen, was er zu tun hat. Aber man braucht das oft gar nicht, weil oft sind die Orte relativ deutlich markiert und mit ein bisschen Menschenverstand kommt man da so hin. So. Also ein Klassiker ist da sicherlich Far Cry oder halt auch so Sachen wie Assassin's Creed. Das gibt eine Riesenwelt, aber du kommst schon irgendwie klar. Und trotzdem kriegst du überall irgendwie Marker angezeigt und so und musst du halt wirklich erstmal ausmachen, damit du dich nicht unterfordert fühlst. Und dass Decola direkt am Anfang sagt so, ja, okay, hier ist nichts. Du hast nur Koordinaten und du musst selber herausfinden, wo du stehst. Das fand ich so unheimlich cool, weil ich nämlich auch direkt dann sofort visuell die Umgebung abgesucht habe und überlegt habe, okay, wie sehen die Himmelsrichtungen zum Beispiel aus? Weil es findet so die einzelnen, es gibt schon so einzelne Punkte, trotz dieser ganzen weißen Wildnis, die ja schon irgendwie hervorstechen. Zum Beispiel hast du da irgendwo in der Kartenmitte, glaube ich, so ein Radioturm. Und das ist das einzige rote Licht, das überhaupt dieser gesamten Landschaft auftaucht. Das ist wie so ein Orientierungspunkt. Und dann gibt es auf der gegenüberliegenden Seite so einen Berg, wo so ein mysteriöses goldenes Schimmern rausstrahlt. Und dann wusste ich schon so ungefähr, wo ich mich wie bewegen musste, weil ich immer diese zwei Fixpunkte irgendwo hatte. Und wurde dann immer nervös, wenn zum Beispiel dieser rote Punkt gar nicht zu sehen war oder wenn andere Landmarks nicht da waren. Und es gab viele Stellen, wo ich nicht genau wusste, wo ich jetzt bin. Also dann so ein bisschen herumirren ist auf jeden Fall mit dabei. Aber gerade deswegen fand ich das irgendwie auch spannend, weil so musste ich das, also man kriegt so eine leise Ahnung davon, wie sich das wohl anfühlen muss in so einer Umgebung, sich auch also durch die Gegend zu bewegen ohne Orientierung. Das fand ich richtig spannend.
Ja, gerade weil du auch sehr schwach bist. Also du kannst nicht lange sprinten, sondern du läufst die meiste Zeit sehr langsam, weil wenn du anfängst zu sprinten und das zu lange machst, dann verschwimmt dein Sichtfeld, dann muss der Charakter wirklich kurz echt Pause machen und so wieder zu Atem kommen. Und das sorgt halt dafür, dass man da auch nicht durchrennen kann durch das Spiel, sondern die meiste Zeit zwingen sie dich im Prinzip durch diese Entscheidung, dass du nicht lange sprinten kannst, dazu auch wirklich langsam vorzugehen und auch wenn du es vielleicht gar nicht willst, du saugst dann automatisch diese Atmosphäre ein und schaust dich halt auch nach Punkten in der Landschaft um. Und da kommen dann eben dieser Berg, den du angesprochen hast, oder eben dieser Radiofunkturm, der rot beleuchtet ist, dann irgendwie ins Spiel.
Genau.
Und was ja das ganz Fieseste ist, es gibt tatsächlich so Erscheinungen in der Welt, die dafür sorgen, dass dein Kompass verrückt spielt. Und das ist dann so auch wieder mit das Schlimmste, weil dieser Kompass, den kannst du so auf Knopfdruck einfach so vor dich hinhalten. Und der sorgt dafür, dass du schon noch irgendwie sowas hast, an dem du dich festhalten kannst. Weil du schon immer noch so, ja, okay, solange ich jetzt hier nach Süden weiterlaufe, muss ich ja irgendwann mal bei diesem nächsten Punkt rauskommen. Und wenn du auf einmal dann diesen Kompass verrückt spielen siehst, ist das so ein bisschen so der Ankerpunkt in der Welt, der dir dann auch noch weggenommen wird. Also sehr, sehr fieses Gefühl, was eigentlich mit einem ganz billigen Taschenspielertrick herbeigeführt wird, ne?
Ja, aber cool, aber auch richtig geil, dass du ja auch nicht gleichzeitig auf alles gucken kannst, so richtig. Also der Kompass ist schon schwierig, sich auf so Sachen auf alles gleichzeitig zu konzentrieren, weil da kommen wir vielleicht zum nächsten Element. Es gibt tatsächlich, also es klingt jetzt alles nach einem Walking Simulator, es klingt jetzt alles so wie Rapture, man läuft Punkte ab. Und im Grunde genommen muss man eigentlich auch nur Punkte ablaufen. Es gibt so Koordinaten, die werden dann auch, sind dann auf der Karte eingeblendet, da musst du hin. Wie du da hinkommst.
Ganz kurz zur Ergänzung, ja. Die werden auch nicht auf der Karte eingeblendet, sondern stimmt. Du siehst auf deiner Karte oben Koordinaten verzeichnet. Einfach so eine Liste mit sieben sind es, glaube ich, sechs oder sieben Koordinaten. Und du hast ein Koordinatensystem auf dieser Karte. Und dann musst du selber gucken, wo sind denn diese sieben Punkte auf der Karte? Und dann musst du natürlich damit dann sagen, okay, ich bin jetzt hier. Das heißt, wenn ich zu diesem Koordinatenpunkt möchte, muss ich hier über die Brücke und dann mich immer rechts halten. Und dann müsste ich da irgendwann mal hinkommen. Also selbst da zeigt das Spiel dir auf der Karte nichts an, sondern verlangt einfach von dir, dass du dieses Koordinatensystem richtig liest.
Ja, genau. Also das meinte ich auch. Also die sind wie so Aufgaben. Also da sind so eine Liste von Koordinaten, ohne dass sie dir sagen, was du da findest. Vielleicht kann man das so sagen. Die sind irgendwie da und du weißt, da ist irgendwas zu entdecken. Ist auch immer eine nette Überraschung, was man da findet. Das ist auch, sind immer sehr unterschiedliche Sachen. Aber diese Punkte auf der Karte muss man irgendwie erreichen. Und das ist auch so tatsächlich von Landschaftsaufbau so gemacht, dass jetzt nicht einfach so, also wir hatten gerade als Beispiel Far Cry genannt. Far Cry ist ja so gebaut, dass man im Prinzip auch einfach überall hinspringen kann und man kann im Prinzip die ganze Karte bereisen. Aber hier ist das tatsächlich so, du kannst wirklich nur Wege gehen oder nur bestimmte, also das ist kein Supermensch, der irgendwie überall drüber klettern kann oder der alles überwinden kann, sondern man muss sich schon ziemlich geschickt seinen Weg suchen. Und es gibt Areale, die tatsächlich geöffnet sind, wo man auch querfeld einlaufen kann, aber es gibt auch andere so gerade so Bergpassagen, wo du jetzt nicht einfach irgendwie mit einem Sprung nach oben gehen kannst und dann kannst du die überwinden. So, man muss diesem Weg dann wirklich dann folgen. Und das hat dann schon so einen leichten Irrgarten-Charakter. Und das ist auch teilweise echt so ein bisschen unangenehm, dann, wenn diese Wege dann immer verwinkelter werden und du weißt jetzt nicht so wirklich, komme ich da jetzt wirklich an den richtigen Ecken raus? Das ist schon echt ziemlich spannend. Und cool ist, in der Landschaft sind aber trotzdem immer noch so Koordinaten in Felsen eingeritzt, die dir dann immer noch so einen kleinen Orientierungspunkt geben, wo du jetzt gerade bist. Das ist so ein ganz merkwürdiges Element. Das fand ich aber dann extra spannend, weil man konnte dann irgendwie dann seine eigene Karte aufrufen und du kannst so eine Zoom-Taste drücken. Und dann wird dir die Koordinate auf dem Pfeil sozusagen gerade angezeigt. Nicht dein aktueller Standpunkt, aber dann wird dir gezeigt, wo sich welche Koordinate befindet. Und dann muss man selber kombinieren. Wo stehe ich jetzt gerade? Stehe ich jetzt an diesem Zipfel hier unten oder bin ich hier irgendwo auf der Brücke vielleicht oder so? Und das fand ich richtig cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dann diesen Weg zu finden sozusagen.
Ich kam auch tatsächlich dann später immer besser mit der Karte zurecht, weil man sich dann einfach an gewisse Wegpunkte gewöhnt. Man weiß dann, wie man zum Beispiel von dem Startcamp runter zu dem zur mittleren Lichtung kommt oder sowas. Da gewöhnt man sich dann halt irgendwann dran. Und dann weiß man auch, okay, jetzt bin ich hier bei dieser Lichtung. Und wenn ich jetzt auf der Lichtung irgendwie rechts gehe, dann komme ich da zu der Hängebrücke oder sowas. Und dann hat das dafür gesorgt, dass man irgendwann sich wirklich in dieser Gegend so immer mehr zurechtfindet. Also wie das halt auch so in echt ist, wenn man irgendwo, weiß ich nicht, wandert oder sowas, ist man am Anfang, weiß man auch nicht so genau, wo ist was, in welchem Verhältnis stehen die einzelnen Sachen zueinander, komme ich da rüber, vielleicht sehe ich da irgendwie schon die nächsten Berghügel oder so, aber da ist zwischendrin irgendwie ein riesen Klamm, da komme ich gar nicht durch und irgendwann, wenn man sich da auskennt im Gebiet, dann weiß man, das kann man das auch einschätzen und sowas und genauso geht's einem auch irgendwie in Kolat, dass man immer mehr und immer besser diese Gegend auch lesen lernt und sich dann immer besser zurechtfindet.
Und wer immer diese Landschaft gebaut hat, der wusste einfach, wie man auch die Aufmerksamkeit des Spielers irgendwie lenkt und wie man ihn in so eine Phase der Unverunsicherung bringt. Weil es gibt oft so Stellen, wo du auf so eine Erhöhung kommst und du kannst wirklich dann ein Stück weit so foreshadowing-mäßig auf die Landschaft hinaufschauen, weil du dann in so ein Tal hineinguckst oder so. Du kannst aus der Distanz schon irgendwie was sehen. Also ein Beispiel zum Beispiel, es gibt da irgendwo so ein Haus mit der einzigen Lampe, die weit und breit zu sehen ist. Und das ist das einzige gelbe Licht und so, die du in der Nähe siehst. Und es gibt so verschiedene Punkte auf der Karte, da kannst du dieses Haus schon sehen. Und es wird dir immer so angeteasert so. Und du weißt, dass da muss irgendwas sein, da ist irgendwas Wichtiges, da muss ich irgendwie hin. Aber der Weg dorthin ist überhaupt nicht offensichtlich, sondern führt irgendwie über so einen total verwinkelten, extrem unsicher aussehenden Pfad entlang, der auch super creepy ist, und den man aber auch nicht sofort findet. So, man will irgendwie zu diesem Haus, aber weiß jetzt nicht so wirklich, welche Richtung man einschlagen soll. Und das ist ziemlich cool gemacht. Und man ist immer so, es gibt immer so eine Stelle, zumindest war das bei mir so, wo man denkt so, okay, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Und dann geht's immer tiefer in so eine kleine enge Passage, in so eine Schlucht rein und so. Und dann ist man sich so unsicher, ist das jetzt der richtige Weg? Laufe ich jetzt in eine völlig falsche Richtung? Laufe ich jetzt in irgendeine Gefahr rein? Und das Gefühl hatte ich ganz, ganz oft bei dem Spiel, dass ich manchmal völlig unsicher war, ob ich jetzt gerade richtig gehe. Und dann gehst du um die Ecke und dann sieht man wieder dieses Licht. Und dann ist dann doch noch irgendwie ein Hindernis. Das ist total geil gemacht. Also das hat mir total gut gefallen, dieses Erforschen.
Ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Und du findest dann also Tagebucheinträge und Augenzeugenberichte an diesen Punkten, die wir ja schon angesprochen haben, diese Koordinatenpunkte. Das sind dann Tagebucheinträge von den Jugendlichen, die damals dort verschwunden sind, die dann irgendwie auch oft, ich sag mal, belanglos, also einfach nur erzählen, wie sie da hingekommen sind. So was, ja, heute sind wir mit dem Zug bis nach sowieso gefahren und da mussten wir dort in einer kleinen Wirtschaft uns was zu essen holen, weil da sonst nichts auf hatte, aber da haben uns dann Einheimische irgendwie Tipps gegeben und also die erzählen halt dann so ein bisschen, wie es halt in einem Tagebuch ist. Das heißt, nicht alles, was man dort findet, ist automatisch gleich irgendwie Horror und sonst was, sondern es soll dir nur irgendwie so ein bisschen auch zeigen, was damals so passiert ist und auch so ein bisschen was über diese Jugendlichen, die erzählen. Und das Einzige, was hier ein bisschen blöd ist, das ist leider teilweise winzige Schrift. Also da merkt man, glaube ich, den PC-Port. Das kannst du an einem Fernseher fast nicht lesen. Also da musst du so nah an den Fernseher, um das lesen zu können. Zum Glück sind manche davon vertont, dass du es dir zumindest vorlesen kannst. Aber in der manche so kleine Sachen, die konnte ich dann echt fast einfach nicht lesen. Also die waren auch zu lang. Ich weiß nicht, am PC ist man ja eher bereit, mal was zu lesen, aber wenn du an der Konsole sitzt und dann irgendwie vor zum Fernseher zu laufen oder dann irgendwie eine DIN A4-Seite mit Text zu lesen, das war mir dann stellenweise ein bisschen viel. Also da hat man gemerkt, dass das nicht so ganz optimal gelöst wurde. Aber selbst da, finde ich, schaffen sie es dann auch irgendwie wieder. Da geht's dann auch irgendwie um so Regierungsexperimente, weil dann auch die Leute aus der damaligen Suchcrew, die erstmals losgeschickt wurden, um diese Jugendlichen dann da zu suchen, die beschreiben dann auch, was sie da irgendwie so sehen und was sie gefunden haben und bringen dann auch so Spekulationen und Gerüchte rein, was wohl ihrer Meinung nach da passiert ist. Und da geht's dann um Okkultes und was weiß ich was. Und selbst da schaffen sie es durch diese Fetzen, die du da findest, dir auch wieder irgendwie so ein ganz unangenehmes Gefühl zu bereiten.
Das ist ganz cool. Also ich muss sagen, die Geschichte ist so insgesamt jetzt nicht der Oberbrenner. Also da gibt es sicherlich Horrorspiele, die einfach den größeren War-Effekt irgendwie haben. Also das Spiel ist atmosphärisch super top, aber wenn man jetzt einfach so den Plot runterreißt, dann ist das vielleicht ein bisschen dünn. Aber ich finde, was das dramaturgisch bei dir auslöst, da gebe ich dir auch recht. Die sind ziemlich wir, diese Einträge. Man könnte jetzt sagen, ja, das ist einfach nur zusammenhangsloser Scheiß. finde ich gar nicht, weil das sind genau diese, also das, was das Spiel wirklich total gut macht mit der Atmosphäre, mit dem ganzen Drumherum, es füllt ja diesen Negative Space bei dir total gut. Also
ja, das, genau, Negative Space, das war das Wort, was ich gesucht habe. Also allein die Tatsache, dass du irgendwie einen Tagebucheintrag findest, in dem die Leute von irgendwelchen Monstern oder Schattenwesen oder irgendwelchen okkulten Regierungsexperimenten sprechen, allein diese Tatsache sorgt schon dafür, dass du anfängst, Gespenst in der Welt zu sehen.
Total.
Und, dann
total.
Läufst du halt und denkst so, ah, fuck, da hinten, was ist denn da? Da bewegt sich doch, was, hä? Und dann ist so, ah, nee, das ist doch nur irgendwie so ein Baum, wo irgendwie was dran flattert, weil sich da irgendwas dran festgehangen hat. Irgendwie.
Also, leck mich am Arsch. Es gibt da echt so Stellen. Also, die machen so Sachen, dass du dann in so Wälder zum Beispiel kommst und dann verändert sich die Beleuchtung, wird plötzlich total dunkel. Und auch der Sound verändert sich. Also du bist eigentlich gewohnt, die ganze Zeit diesen Sturm zu hören. So husch, husch. Und du hast immer eine Klangkulisse irgendwie da. Ganz selten Musik, aber oft halt immer das Wetter. Und es gibt echt so Stellen, die sind total surreal, wo sie ganz viel Sound einfach wegnehmen und plötzlich hörst du nur noch deine Fußstapfen und dein Atmen. Und dass du weißt, hier stimmt irgendwas nicht. Hier, das kann doch gar nicht richtig sein. Wo bin ich jetzt? Was passiert hier? Bin ich irgendwie in eine Halluzination getreten oder so? Und es gibt tatsächlich, und das macht es halt dann auch, das unterscheidet es auch von anderen Spielen, wo es keine Bedrohung gibt. Es gibt hier tatsächlich eine Bedrohung, auf wirklich ganz diffuse, violettenartige Wesen, die auch nicht so wirklich, die man kaum schwer umreißen kann. Und die verschmelzen so total mit der Umgebung. Und ich habe mich lange gefragt, was diese Zoom-Taste auf dem Joypad macht, weil ich gedacht habe, wozu brauche ich die? Ist nicht so wichtig. Man braucht die, um wirklich weit nach vorne blicken zu können. Das ist wie blinzeln und die Augen zusammenziehen, um zu gucken, ist da vorne wirklich jetzt gerade so ein wabernder Schatten? Ist da jetzt wirklich dieser Nebel? Und weil man kann es teilweise ja auch gar nicht sehen. Also manchmal ist es ja wirklich so, dass die Baumstämme so schwarz sind und so dunkel, dass man nur noch diese Äste sieht, die voneinander abstehen und es sind nur noch Silhouetten. Und wenn dann da so eine rätselhafte, ich sag mal, Astralkreatur durch die Gegend wabert, dann kannst du es einfach nicht sehen, wenn du da schnell durch die Gegend schwerst oder so. Und die einzigen Anzeichen, die du hast, ist, du hast eine Taschenlampe, damit sehen sie dich aber sofort und die flackert dann noch so ein kleines bisschen, wenn die in der Nähe sind. Und der Sound, da kommt wieder so ein Infrasound rein, also wirklich so ein dumpfes Wummern so rein, was man so ein bisschen aus so Filmen wie Paranoid Activity oder so kennt. Und das funktioniert so gut. Und das die ganze Zeit hat es so auch so vermengt mit den Hintergrundgeräuschen und man hört immer genau hin. Immer wenn dieses Geräusch kam, war ich immer so, was ist hier los?
Ich hab tatsächlich eher über den Kompass benutzt. Also echt? Immer mit dem Kompass geschaut und sobald ich gesehen habe, oh nein, der Kompass fängt so das Zuckeln an. Hier ist wohl irgendwie Gefahr. Also doch versuchen, lieber woanders hinzugehen oder sowas. Also weil der irgendwie da dort, wo diese Wesen auftauchen, wird offenbar das Magnetfeld gestört. Und ich weiß nicht, ob das ihre Intention war, aber ich habe das natürlich auch immer so interpretiert. Ah, okay, deswegen sind diese Jugendlichen damals vielleicht auch so wirr gelaufen, weil ihr Kompass nicht funktioniert hat. Und deswegen sind die einen weggerannt vom Camp und dann wieder zurück und so. Und deswegen ergeben auch diese Spuren, die man damals im Schnee gefunden hat, keinen Sinn, weil sie völlig teilweise im Kreis führen oder sowas. Und das habe ich jetzt für mich so als Erklärung gedeutet. Ah, okay, klar, weil der Kompass nicht funktioniert hat.
Ja, das ist auch cool, dass man die ja teilweise trotzdem sieht. Also man hat ja so auch so andere Silhouettengestalten, die laufen weg. Und das sind dann tatsächlich, also ich habe das so interpretiert, dass das dann tatsächlich die Verstorbenen von damals sind und du auf diese Art und Weise ihren Weg so nachvollziehen kannst. Und manchmal, also am Anfang ist es halt richtig unheimlich, weil dann so diese Leute auch in verschiedene, ich will jetzt nicht vorwegnehmen, weil am Anfang ist hier ein richtig geiler Schockeffekt drin, den darf man auch nicht verraten, der ist voll cool, ich habe mich so erschrocken. Aber dann laufen die in verschiedene Richtungen aufgrund dieses Ereignisses und du verstehst dann auch so, kannst dann auch so wirklich so ein bisschen das Gefühl, so muss das vielleicht gewesen sein. Die waren so verschreckt, die sind einfach losgerannt, einfach in den Wald gerannt. Und diese Figuren entdeckt man dann immer wieder, so an verschiedenen Orten, wo sie sich versteckt haben, wo sie vielleicht auch gestorben sind, hint, hint. Und das ist echt ganz cool gemacht.
Also das Spiel, glaube ich, das hört man jetzt schon raus, ist sehr, sehr vorsichtig, was Interpretationen und sowas angeht. Sondern es bietet dir was an. Und sagt, ja, und was du da dann draus selber machst, das ist dann deine Sache. Und du kannst da gerne was reinlesen, du kannst es gerne interpretieren, das überlassen wir aber dir. Also man findet auch auf Reddit und Steam und sonst was, findet man seitenweise Interpretationen, wo Leute dann irgendwie das Ende interpretieren. Wer bist du? Was bedeutet das Ende überhaupt? Was sind diese Erscheinungen? Und also da kann man sich seitenweise hineinlesen, wenn man das möchte. Man muss sich aber halt drauf einlassen. Ne? Das ist wieder genau. So. Ich meine, wir sagen das sehr oft, aber es trifft auch auf dieses Spiel wieder zu. Am besten halt wieder im Dunkeln, nachts mit Kopfhörern, dann ist es auch echt anstrengend. Also ich weiß nicht, wie es dir da ging, weil bist du da ein bisschen gestellter als ich. Aber nee. Ich musste tatsächlich immer spielen und alle halbe Stunde musste ich, naja, vielleicht oder alle Stunde oder sowas, musste ich zumindest kurz mal so, okay, jetzt mal kurz Pause machen, 10 Minuten, irgendwie Licht an, bisschen was trinken und irgendwie mal kurz meine Augen wieder auf was anderes richten, als auf diese ständige weiße Welt. Und das meint es jetzt eher als Kompliment, nicht, dass das
Spiel irgendwie schlecht gewesen wäre. Ich verstehe das. Gebe ich dir absolut recht. Also man muss dazu sagen, Horror ist ja immer was ganz Subjektives. Es gibt auch bestimmt ganz viele Leute, die das spielen und furchtbar langweilig finden. Und ich habe auch solche Reviews schon gelesen. Also ich meine, so auf ziemlich vielen Games-Seiten kam es jetzt nicht so gut an. Also das hat wohl dann nicht den Nerv der Leute getroffen und so. Und es kann auch gut sein, dass also wir jetzt hier total schwärmen und das mega gruselig finden und dann packen andere das rein und fragen sich, was daran gruselig sein soll. Das ist halt so. Aber mir machen solche verschneiten Wälder und Stürme und vor allen Dingen diese totale Isolation und dieses Gefühl des Ausgeliefertseins in so einer total weiten Fläche. Du hast ja auch wirklich, du hast es ja am Anfang schon gesagt, man hat überhaupt gar keinen Schutz vor irgendwas. Das macht mir wirklich Angst. Und was mir dann auch Angst macht, ist, wenn man Kreaturen hat, die nicht so wirklich klar umrissen sind. Wenn man jetzt zum Beispiel in einem Spiel sagt, das sind Zombies oder das sind Monster oder das sind, keine Ahnung, Geisterkreaturen, dann bin ich oft so abgeklärt und sage, okay, dann weiß ich, wie sie sich verhalten, dann weiß ich, was da auf mich zukommt und dann ist es so, dann gibt's eine Schublade für. Dann
kann ich habe ein Arsenal an Bekämpfungsmethoden.
Ne? Zum Beispiel. Oder selbst wenn nicht, du hast ja immer noch eine Kategorisierung und die lässt dir Kohle ja komplett weg. Also du kannst es durch diese Dokumente, die wir erwähnt haben, ja in verschiedene Richtungen deuten. Du kannst sagen, das sind Regierungsexperimente, du kannst sagen, das sind Berggeister, du kannst sagen, das sind was immer du willst. Es sind aber auf jeden Fall einfach merkwürdige Wesen, wo du reinsetzen kannst, was immer du möchtest. Und es gibt dir so ein paar Brotkrümel, die du frei interpretieren kannst. Da kannst du daraus machen, was du möchtest. Und deine Fantasie erledigt den Rest. Und wirklich, also ich bin die Sorte Mensch, ich habe mich damals bei Blair Witch Project zu Tode geschissen. Ich fand den so scheiß gruselig. Und ungefähr so einen ähnlichen Effekt habe ich halt auch bei Kodat. Ich sehe dann halt einfach nur einen Wald und leuchte mir meine Taschenlampe da rein und denke, scheiße, ist das gruselig. Und fand ich viel gruseliger als die meisten Horrorspiele der letzten Zeit. Und das hat bei mir echt genau die richtigen Knöpfe gedrückt. Ja. Viel auch mit dem Sound. Also der Sound, die Musik ist sehr schön übrigens. Da ist auch die Sängerin von Silent Hill dabei, die Mary Elizabeth Beginn beim Abspannsong. Aber was die da echt machen, ist halt auch, die haben irgendwie auch so Frequenzen gefunden, die einfach unangenehm sind und die irgendwie gut zu dieser eisigen Umgebung passen. So.
Also überhaupt ist das Sounddesign sehr gut, weil du hast dann diese knirschenden Stiefel im Schnee und dann der Wind, der säuselt und dann zwischendrin mal wieder die sonore Stimme von Sean Bean, die dir ja irgendwie was erzählt und also deswegen meinte ich auch tatsächlich halt wohl Kopfhörer auf, gute Kopfhörer, dann hat man da gleich nochmal exponentiell viel mehr von dem Spiel, als wenn man das irgendwie tagsüber mit einer quäkigen Anlage von Fernseher spielt oder sowas.
Nee, wer eine quäkige Anlage hat und tagsüber spielen will, der sollte vielleicht lieber Outlast spielen. Das geht nämlich auf Nummer sicher und erschreckt dich so überdeutlich, dass es nicht anders geht. Das ist halt so, Kodat ist halt auch so ein Spiel, ist halt völlig YouTube ungeeignet für Let's Play. Vielleicht kann man es so auch noch ganz gut beschreiben. Also das ist ja wirklich für Zuschauer mega langweilig, weil da einfach nicht viel passiert. Das ist halt so, das ist halt Kopfkino. Das muss man alleine spielen und seinen Verstand arbeiten lassen. Und daher vielleicht nicht täuschen lassen, wenn das vielleicht irgendwie Leute dann auf YouTube gucken, irgendwie das so die Sorte Spiel ist das nicht. Also es ist halt genau das Gegenteil von Outlast und so weiter und so. Ich will jetzt Outlast nicht abwerten. Ich fand Outlast auch cool.
Aber es war halt ein anderes. Es war eher Splatter-Horror so, ne?
Ja, genau.
Es war Holzhammer-Horror in your face.
Das ist so, da wird, weiß nicht, passiert irgendwas Schreckliches und danach muss man einfach lachen, weil es sich so eiskalt erwischt hat. Und bei Kodat, das saugt dich halt langsam in so eine tiefe Suppenatmosphäre, so die tiefe suppige Atmosphäre so rein. Und ich hatte auch so nach eineinhalb Stunden war ich echt so erdrückt, da musste ich auch mal kurz Pause machen. Also ich fand das schon ganz schön anstrengend, das Spiel. Auf eine gute Weise.
Ja. Gut, also wer, glaube ich, damals die PC-Version verpasst hat, der kriegt die, glaube ich, jetzt recht günstig. Ich weiß nicht, wie das ist, aber ich vermute mal, dass es die schon zigfach in irgendwelchen Steam-Sales gab oder sowas.
Bestimmt, ich
habe es nicht nachgeguckt. Und PSN kostet es auch irgendwie 20 oder sowas, also ist jetzt auch nicht die Welt. Und wer tatsächlich ein Fable für sowas hat, dem sei das hier sehr ans Herz gelegt. Aber wie auch immer, die Warnung dazu, man muss sich halt darauf einlassen.
Und man muss auch vielleicht auf der PS4 das eine oder andere technische nicht ganz so perfekte Spiel hinnehmen. Also man merkt schon ein bisschen, dass diese Riesenkarte.
Ja, die Ladezeiten, das war.
Die sind echt lang. Also das ist doof, wenn man stirbt. Wenn man aufmerksam ist, der stirbt nicht oft. Ich bin auch irgendwie nur zweimal oder so gestorben. Aber wenn das passiert, dann muss die ganze Karte, glaube ich, noch, vermute ich jetzt mal, neu geladen werden, weil die kannst ohne Ladezeiten da umherlaufen. Was eigentlich sehr cool ist, aber das hat halt den Nachteil, dass man dann einmal groß vorladen muss. Mhm. Und mir ist auch an ein, zwei Stellen mal passiert, dass das DC Framework ganz schön eingebrochen ist. Also wer vielleicht die Wahl hat zwischen beiden, spielt dann doch und jetzt nicht, also ne, sein PC vielleicht an Fernseher angeschlossen hat für die Couch, der spielt das vielleicht doch lieber auf dem PC.
Ja, das stimmt, das mit diesen Framerate-Einbrüchen hatte ich auch zwei, dreimal, aber ich fand es da nicht so schlimm, weil es kein Spiel ist, wo es auf schnelle Reaktionen oder sowas ankommt.
Nee, das ist auch schnell vorbei. Also es dauert so 5 Sekunden, dann ist es auch vorbei. Ich weiß auch nicht, was da passiert.
Ja, das ist ja irgendwie, sag ich mal, bei einem Actionspiel oder bei einem Autorennspiel oder bei einem Fighting-Game, wo man sagt, da muss das butterweich laufen, weil es kommt auf schnelle Reaktionen an. Da finde ich das viel schlimmer, wenn die Framerate solche Probleme macht, als bei so einem Spiel.
60 FPS.
Genau, bei einem Spiel, wo ich sage, ich laufe jetzt nur hier durch den Wald und saug die Atmosphäre ein, da ist es nicht so schlimm, wenn es mal für 2-3 Sekunden etwas ruppiger läuft und danach sich aber wieder fängt. Also
es kommt aber auch seltener vor. Also es ist jetzt nicht so, dass das ganze Spiel immer beschissen läuft, sondern es ist halt einfach so zwischendurch. Es sieht halt wirklich sehr wunderschön aus. Es ist total toll gemacht. Farbkomposition und alles super. Da fällt das dann schon ein bisschen auf, wenn dann so ein kleiner Schnuppler drin ist.
Aber ja gut, aber ich will jetzt auch nicht zu hart sein im Urteil, wenn ich weiß, dass das denen ihr erstes Spiel ist, was sie jetzt mal auf eine Konsole portiert haben. Und da will ich dann auch tatsächlich mal einfach dieses, ja, ich freue mich, dass solche Spiele auch mal auf die Konsole schaffen und dieses Horrorzeug nicht nur im PC-Indie-Genre stattfindet. Mhm. Und deswegen bin ich dann auch bereit, sowas zu verschmerzen, allein aus Dankbarkeit darüber, dass ich das dann auf der PS4.
Ja, vor allen Dingen auch kulturell einfach mal geil, solche Sachen zu sehen, ne? Weil wir kriegen sehr viel amerikanisches Zeug natürlich mit. Mhm. Und im Horrorbereich schon ein bisschen seltener, aber trotzdem immer wieder mal so asiatische Spieler. Aber was aus Russland beziehungsweise Polen, das ist ja ein polnisches Team, aber so diese Ecke, da gibt's schon eine Horrorszene und da gibt's halt auch schon ein paar interessante Spiele, aber die
schwappt halt selten zu uns rüber.
Sehr selten zu uns rüber, genau. Und deswegen finde ich das sehr cool, dass so ein Spiel dann hier erscheint. Also ich finde auch cool, dass Head Up Games das für den PC dann nochmal in Deutsch auf als Retail published so und das ist generell im PSN, ist cool. Also ich würde gerne mehr solcher Sachen sehen, weil es gab schon früher ein paar Spiele aus Russland, die echt interessant waren, aber die es einfach nie so wirklich über das Kuriosum so hinausgeschafft haben. Und Kodat ist jetzt so das erste Spiel, das einfach ein etwas breiteres Publikum, für ein breites Publikum veröffentlicht wurde, da PSN. Und das ist schon echt geil. Würde ich gerne öfter sehen.
Dann drücken wir die Daumen, dass das ein Sensationserfolg wird und jetzt die große russische Horror-Renaissance kommt auf.
Vergeben wir eigentlich noch 120? Das machen wir so selten, ne?
Das stimmt, aber für das Spiel lohnt sich's wirklich nochmal die 120 raus.
Ja, also da muss ich mal 120%.
Stempel drauf,
so. Bin ich mal sehr gespannt. Also ich bin mir sicher, ziemlich viele sehen das anders. Aber wie uns beiden hat das echt gut gefallen.
Es ist halt wieder so ein klassisches Phänomen des Kritikproblems. So, welche Testwertung gibt man so einem Spiel? So, wir beide sagen, subjektiv hat das für uns voll gut funktioniert. Wir haben da beide irgendwie diese Atmosphäre und diese Horror-Elemente genießen und einsaugen können. Und ich mag aber auch durchaus nachvollziehen, wenn dann irgendwie ein Kritiker sagt, ja, eigentlich, da passiert ja nichts so. Man findet da so ein paar Zettel und latscht herum und irgendwie ist nichts los. Und
Wie misst man bei einem Horrorspiel Furcht in Zahlen? Ne? Das geht gar nicht. Also natürlich gibt es technische Punkte, an denen man sich orientieren kann. Für sowas ist dann so eine Zahlenwertung auch gut. Aber wie misst man so ein ganz subjektives Gefühl, wie misst man Phobien? Es gibt ja auch Spiele, also ich habe zum Beispiel keine Angst vor Spinnen, aber dann kommt ein Horrorspiel raus, was sich nur auf Spinnen konzentriert. Und dann werden die Leute, die Spinnenangst haben, alle sagen, wow, das ist das krasseste Spiel aller Zeiten. Und jetzt sitzt da, so what? Und so ist das eben mit subjektiven Sachen. Deshalb, du lachst ja auch nicht über jeden Witz und so ist es bei Horror auch. Also man lacht nicht, hat nicht denselben Humor, man hat nicht dieselben Ängste und deswegen kann man sowas unglaublich schwer messen. Da muss man einfach so ein bisschen nach Gefühl gehen, wenn man sich ein paar Bilder davon anguckt und denkt, boah, das finde ich gruselig. Da muss man spielen. Dann sollte man das anspielen. Wenn man die Bilder sieht und denkt, na, ich will Zombies haben oder irgendwas anderes, was mich gruselt, dann halt nicht.
Ein schönes Schlusswort. Gut, Micha, dann vielen Dank und bis die Tage.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.